Also, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Spitzbart und Schulte. Hallo Michael.
Hallo Michael.
Das ist immer so eine sehr schöne Begrüßung. Zwei Michaels haben zusammengefunden und wir hoffen, dass da was Gutes für die Leute da draußen entsteht.
Normal sagst du ja, zwei Kranke machen auch keinen Gesunden. Aber bei uns, glaube ich, ist es eine Ausnahme, oder?
Ich glaube, du bist der Gesunde und ich werde langsam wieder.
Nein. Du bist auf dem besten Weg.
Langsam schon. Auch dank Keto und Darmkur. Ich hatte ja auch sehr viel zugenommen durch die letzten Jahre. Und da hast du mir auch geholfen, auch der Dr. Micha. Dafür mal noch vielen Dank. Du kommst gerade von der Massage, oder?
Ja. Osteopathie, Massage, nenn es wie du willst. Mein Jour fix, Montag früh, tut gut.
Was genau passiert da? Warum machst du das?
Naja, dass da ein bisschen die Gelenke so aufdehnen bis zum letzten Anschlagspunkt und Verhärtungen lösen. Und ich habe da eine Dame, die macht das sehr, sehr gut. Da muss ich gar nicht viel sagen. Die spürt sich rein und dann versucht sie, diese Verhärtung zu lösen und Spannungen zu lösen. Und 90 Minuten ist es Wohlfühlen. Manchmal tut es ein bisschen weh. Aber unterm Strich gehe ich freiwillig jedes Mal wieder hin.
Jetzt würde ein normaler Arzt sagen, na ja, kann man das denn messen? Gibt's da Fakten? Gibt's da Zahlen? Kann man das validieren? Du sagst, du verlässt dich da auch ein bisschen natürlich auf dein Gefühl. Ist vielleicht genau das, was in der Medizin fehlt?
Ja, in der Medizin wird das bewiesen, was bewiesen werden soll, mit Studien, die den Ärzten sagen, was sie glauben sollen. Und das von den meisten Studien halte ich überhaupt nichts, wenn du mal weißt, wer die macht, wer die finanziert, die Studien. Das Ergebnis muss eigentlich schon vorher feststehen, was hinten rauskommt. Es gibt einen sehr guten Bericht aus dem, ich weiß nicht mehr auswendig, Scientists Behaving Badly, einer großen medizinischen Fachzeitung, dass 30% der Wissenschaftler zugeben, dass sie Ergebnisse fälschen, um dem Auftraggeber zu gefallen. Und es 30% zugeben, werden es doppelt so viele sein. Und also da wird sehr viel Schmuh gemacht und Auftragsarbeit, wo das Ergebnis vorher schon feststeht. Und wenn das Ergebnis nicht rauskommt, dann wird es einfach nicht veröffentlicht. Also wenn das erwünschte Ergebnis nicht rauskommt, dann wird es nicht veröffentlicht. Oder so lange gedreht und frisiert die Zahlen, bis es dann irgendwann doch passt. Also in den meisten offiziellen Studien stehe ich sehr kritisch gegenüber. Und ich finde viel besser das, was man fühlt, was man spürt. Wo der Patient auch sagt, das spüre ich, ist ja oft genug passiert, dass die Mediziner sagen, so und so muss behandelt werden und der Patient sagt, ich spüre, das tut mir nicht gut, dann sagt der Mediziner, dass die Leitlinie, so wird behandelt, friss oder stirb.
Ja.
Also Leitlinien sind in meinen Augen sehr mit Vorsicht zu genießen und wenn du nur bedenkst, dass als bei der über eine Leitlinie der Blutdruckwert gesenkt wurde, der zulässige, sind über Nacht in den USA 40 Millionen neue Patienten generiert worden. Also durch die Leitlinie, durch die Umetikettierung. Also ich bin da sehr, sehr kritisch und ich gucke mal, was hilft den Leuten, was für ein Feedback gibt's von den Leuten, das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Und die meisten Studien können mir gestohlen bleiben.
Du sprichst ja immer vom Individuum und nicht vom Individuum. Das geht ja so ein bisschen in diese Kerbe rein, oder?
Ja, also Individuum sind definiert als ein Individuum, das heißt übersetzt unteilbare Zweiheit, Körper und Geist. Und ich erweitere das immer in Individuum, Körper, Geist und Seele. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Und das ist das, was in der Medizin fehlt. Es gibt halt Medikamente für den Körper, es gibt vielleicht Psychopharmaka für den Geist, aber für die Seele gibt's gar nichts. Und wenn man seelische Probleme hat, die können sich körperlich manifestieren. Wenn man den Körper behandelt, ist man auf einer völlig, völlig falschen Baustelle. Ja. Also das geht vielen, vielen Medizinern ab. Das ist genau da, wo ich differenziere, Mediziner und Arzt. Mediziner behandelt die Summe der Organe und der Arzt behandelt die Summe von Körper, Geist und Seele. Himmelweiter Unterschied, da gehört auch Empathie dazu, gehört Zuhören dazu, Verständnis dazu. Und das, was bei vielen Medizinern heute fehlt, ich muss natürlich gestehen, die haben es auch nicht so leicht. Wenn alle 2 Minuten es heißen muss, der Nächste bitte, alle 2, 3 Minuten heißt es, der Nächste bitte, muss ich die Tür wieder drehen. Und da kann man vielleicht höchstens mal erfahren als Mediziner, wo hat der Patient ein Problem, wo hat er Schmerzen oder auf welches Symptom passt, welches Medikament. Also da kommst du nie an die Ursache ran. Damit wäre es so wichtig, die Medizin von Grund auf zu revolutionieren, zu erneuern. Also das, was heute Medizin genannt wird, ist nicht reformierbar. Das muss völlig über Bord gekippt werden und neu aufgebaut werden, dass man auf die Ursache schaut, auf die natürlichen Sachen schaut und nicht sieht, welche Pharmafirma hat mit welchem Präparat den meisten Profit. Und wenn man mal wissen möchte, welche Pharmafirma womit Profit macht, muss man nur in einer Ärztezeitung aufschlagen und gucken, welche Firma macht die ganzseitigen Anzeigen. Zurzeit ganz groß immer Eliquis, also Blutverdünner. Könntest du genauso gut haben durch Omega-3-Fettsäuren oder Natokinase. Aber es ist halt die Cash-Cow der Medizin. Und da werden die ganze Zeit in Anzeigen geschaltet. Und auf jedem Kongress kriegen die Mediziner sich um die Ohren geschlagen. Und das wird dann so bereitwillig, wird das rezeptiert, aufgeschrieben. Und viele Leute, die sich nicht auskennen, ist ja eh klar, die sind ja keine Fachleute, die nehmen das dann ein und denken, es wäre gut. Aber dann sind sie ganz schnell im Bereich dieser Polypharmazie, weil ja selten die Blutfettsenker alleine verordnet werden, die Blutverdünner alleine verordnet werden, meist zusammen noch mit Blutdrucksenkern und Blutfettsenkern. Und das ist das normale Trio, was nach einem normalen Besuch beim Orthopäden praktisch auf dem Rezept steht. Das Rezept liegt schon vorgeschrieben, da habe ich nur der Name eingetragen. Und das sind die Medikamente, die bei mir immer am ehesten rausgeflogen sind, weil die alle so gut zu ersetzen wären durch natürliche Stoffe ohne Nebenwirkungen und halt nicht Statine, die zum Beispiel langfristig dement machen, kaum Wirkung haben auf die Langlebigkeit. Was die Statine machen, ist natürlich Blutfett deutlich senken. Man ist begeistert, wenn man bei der Kontrolle dann nachschaut, wie das Blutfett gesunken ist. Es sinkt aber nicht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, worauf es ja eigentlich ankäme. Und man kauft das bessere Blutbild, das schönere Blattpapier, also die schöneren Werte auf dem Blutbild, kauft man ein mit sehr vielen Nebenwirkungen. Und genau da lege ich immer meinen Finger in die Wunde und sage, komm, lass es alles weg, über Bord damit, weg damit und ersetzen durch natürliche Stoffe. Wie gesagt, Omega-3-Natokinase für die Blutverdünnung. Jetzt ist ja öfter mal diskutiert worden, dass der Trump so Flecken hat auf der Haut, die er schlecht überschminkt. Und da kommt die Kamera, zoomt da drauf und dann sieht man, dass da Puder irgendwas ist oder Camouflage auf der Haut.
Ich habe auch ein bisschen Puder gerade drauf fürs Licht. Also so schlimm ist es jetzt nicht, ne?
Aber dann ahnt man, da drunter sind solche großflächige, so meist so 5-Mark-Stück große Unterblutungen der Haut. Das sind immer die Nebenwirkungen von den Blutverdünnern. Viele ältere Leute, wenn sie die Unterarme frei haben oder die Hand drücken, wenn man die sieht, dann sieht man diese großen Flecken, da weiß man sofort, aha, Blutverdünner sind mit im Spiel. Und wie gesagt, bei mir fliegt das raus, bei mir fliegen die Blutfettsenker raus und die, was war das erste, und die Blut, gegen Bluthochdruck, diese Hypotonus-Medikamente, fliegen auch raus, ganz einfach deswegen, weil halt die Grenzwerte so reduziert worden sind, dass ältere Menschen plötzlich einen Blutdruck haben sollen, wie ein junges Mädchen.
Ja.
Und die schlucken dann Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, sind nur noch müde und schlapp. Und genau das versuche ich zu vermeiden, zu verhindern. Und würde zum Beispiel statt Blutdrucksenker, würde ich Arginin geben, eine natürliche Aminosäure ohne Nebenwirkungen. Und gab es einen Nobelpreis der Medizin dafür 1998, dass das ein effektiver Blutdrucksenker ist. Aber das Problem ist, man kann diesen Blutdrucksenker nicht patentieren. Ja. Natürliche Stoffe kann man nicht patentieren. Calcium-Antagonisten, Beta-Blocker kann man sehr wohl patentieren. Darum werden die verordnet und nicht die natürlichen Stoffe. Mediziner kennen sich in der Regel nicht aus mit diesen natürlichen Stoffen. Das ist kein Vorwurf. An der Uni lernt man das nicht. Das ist immer Eigeninteresse, wenn man sich da ein bisschen fortbildet und gucken, wie kann ich diese Medikamente, die eigentlich Standard sind, die Goldstandard sind, wie kann ich die ersetzen durch natürliche Stoffe?
Jetzt nimm uns mal mit in deine Vergangenheit, weil ich kann mir vorstellen, der junge Dr. Spitzbart hatte das ein oder andere Problem mit seinen Vorgesetzten und seinen Professoren, weil du denkst ja schon lange sehr ganzheitlich. Aber das stößt ja nicht immer nur auf Begeisterung. Wie war das während deines Studiums, auch mit den Kommilitonen? Wie haben die darauf reagiert? Warst du da das schwarze Schaf oder wie war das?
Schwarze Schaf war ich eigentlich immer schon. Ja. Nein, aber auch in der Schule und so. Ich war selten, ich war nicht sehr angepasst und also darum eher nicht der Liebling der Lehrer. Aber im Studium selber bin ich noch nicht so aufgewacht, muss ich gestehen. Ich habe einfach gepaukt, gelernt. Und das Studium in Medizin zeichnet sich aus durch auswendig lernen. Nicht durch Verstehen, nicht durch Rückfragen, sondern einfach durch auswendig lernen. Und ein Wissen in den Kopf zu bimsen bis zur nächsten Prüfung. Dann möglichst alles drin haben, parat haben, dann wird das meiste, 90% wird wieder vergessen. Und dann geht's gleich zur nächsten Prüfung. Was musst du jetzt lernen? Ja. Und ich weiß noch, als ich mein Examen fertig hatte, letzte Prüfung geschrieben hatte, bin ich nach Hause gefahren auf dem Fahrrad, weiß ich nicht genau, und hatte im Kopf, was muss ich jetzt lernen? Und habe dann es begriffen, jetzt ist vorbei, jetzt brauchst du erstmal nichts mehr lernen. Und das richtige Lernen ging erst dann los, als ich in der Klinik war. Da habe ich gemerkt, dass was ich da gelernt habe, das meiste Wissen ist nutzlos, sinnlos. Ich habe gelernt, was ich wissen soll, nicht was ich wissen muss. Und am Anfang war ich ja wirklich noch sehr angepasst und Mainstream-mäßig oder schulmedizinisch unterwegs und habe so peu à peu erst gemerkt, hoppla, langfristig helfen wir ja gar nicht. Wir behandeln ja Symptome, nicht die Ursachen. Und ich habe auch gemerkt, wenn Patienten mal einen Mediziner gefragt haben bei der Visite, was kann ich machen, um das und das in Zukunft zu verhindern, meine Krankheit, die ich jetzt habe, was kann ich selber dazu beitragen, damit es nicht wieder passiert? Da kam immer nichts von den Kollegen. Die haben gesagt, nein, sie müssen den Lebensstil nicht verändern, weil dafür gibt's ja die Medikamente, die den schlechten oder falschen Lebensstil wieder ausgleichen. Und da bin ich so peu à peu aufgewacht. Da haben wir gedacht, nein, das ist nicht meine Medizin. Und dann habe ich mir natürlich reingelesen in die natürlichen Ursachen, natürliche Medizin, essentielle Medizin, mit natürlichen Stoffen heilen, behandeln. Aber das ist, wie gesagt, immer Eigeninteresse. Das ist kein Kongress, wo du hingehst, wo du dann belohnt wirst nach 8 Stunden Sitzen mit Fortbildungspunkten. Also jeder Mediziner, jeder Arzt muss Fortbildungspunkte sammeln. Ich sage meinen Seminarteilnehmern immer, wenn das jetzt ein Ärztekongress wäre, 8 Stunden Seminar, dann würden sie wahrscheinlich mit 8, 9 Punkten rausgehen auf dem Fortbildungskonto. Und man müsste dann, in 5 Jahren muss man 250 Punkte gesammelt haben. Man geht natürlich immer dahin, wo auch vielleicht die Umgebung schön ist, da wird man eingeladen von einer Pharmafirma. Wenn du in Berlin bist, vor schönen Hotels, wenn es sie noch gibt, da, verlangt nicht mehr da, ich meine ja, die Großstädte.
Gibt es Berlin überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Ja, da siehst du dann die Fahnen wehen von Bayer, von Roche und so. Dann weißt du, Ärztefortbildung. Ja. Und die lernen natürlich alles da, was die Firma transportiert haben möchte. Und die haben mich sogar auch mehrfach eingeladen zu Vorträgen bei den Seminaren, also bei den Kongressen. Und die wussten natürlich nicht so genau, was ich sage. Die haben gewusst, die haben ein bisschen Bekanntheitsgrad und die wollten vielleicht das ein bisschen ausnutzen. Und dann, da war ich mal richtig, richtig, richtig nervös.
Ja.
So, wenn ich auf die Bühne gehe, freue ich mich eigentlich drauf und spiele, also Interaktion mit Publikum liebe ich, aber da habe ich richtig Bammel gehabt. Aber beim größten Hausärztekongress in Berlin, 1500 Mediziner im Estrell Hotel. Es gibt selten, also wenig so große Hallen, wo die da alle unterkommen. Und ich habe mir überlegt, was erzähle ich denn jetzt? Weil ich, wenn ich normal über Medizin reden würde, würden sie mich in der Luft zerreißen.
Das ist ja unfassbar eigentlich, oder? Wahnsinn.
Bitte? Ja. Ich habe es bei einem Kollegen erlebt, Wessinghage, Professor Wessinghage, Orthopäde und 16 Jahre lang Olympia-Auswahl. Also der war sehr, sehr fit, Mittelstreckenläufer. Und der hat über Bewegung und Orthopädie gesprochen, vor Orthopäden. Und wenn zwei das Gleiche sagen, ist einer kein Arzt, sagt man immer. Und da kam schon ein bisschen der Shitstorm, obwohl er ganz gute Sachen gesagt hat.
Ja.
Naja, aber und ich habe im Estrell Hotel habe ich gedacht, was sage ich jetzt? Und habe jetzt, um das gleiche Schicksal nicht zu erleiden, und habe mir gedacht, ich muss die Mediziner auf ein Gebiet locken, wo sie sich nicht auskennen. Und diese Gebiete sind reichlich vorhanden.
Oh ja, welches war das in deinem Fall?
Ja, so essentielle Stoffe, Vitamine und solche Sachen.
Aber sitzen sie dann da und das gibt's doch gar nicht, das ist ja viel zu einfach.
Ja, ja, wie reagieren die? Sagen, die haben Angst vor Vitaminen, die haben wirklich Angst davor. Ah, ja. Sagen ja, es ist schädlich. Und es gibt ja wirklich Vitamine, die könnten vielleicht Nebenwirkungen machen, wenn du die ganz, ganz hoch dosierst. Aber wenn die denken dann immer schon bei minimaler Dosierung hat man schon die Nebenwirkungen. Das ist natürlich völliger Unsinn, völliger Quatsch. Zum Beispiel Vitamin C ist in Köpfen der Mediziner drin. Vitamin C macht Nierensteine.
Ja.
Wenn das stimmen würde, wäre meine Praxis das Epizentrum für Nierensteine gewesen. Ich selber wäre voll davon, weil ich mir auch einmal die Woche so 15 Gramm, nochmal in Worten.
Ja, das, wenn man das erstmal hört und sich immer nur die Packungsbeilage oder beziehungsweise das Etikett
liest. Mediziner sagt, du brauchst 250 Milligramm, 300 Milligramm brauchst du, um gerade nicht zu sterben. Das stimmt schon. Aber wenn du die anderen Wirkungen haben möchtest, also als gutes Mittel, um Bakterien, Viren abzutöten und so weiter, da musst du halt in die hohe Dosierung hineingehen. Wenn du das Antioxidans benutzen möchtest, musst du in die hohe Dosierung hineingehen. Wenn du nur Skorbut verhindern möchtest, nur diese Mangelkrankheit, die sehr selten ist heutzutage, dann reichen diese minimalen Dosen von Vitamin C. Aber bei den Medizinern ist es im Kopf, Vitamin C macht Nierensteine und nein, auf gar keinen Fall darf man das geben. Dann wird man vielleicht am Ende was auslösen, vielleicht sogar die Gesundheit. Und das wollen wir ja alle nicht.
Aber kommen dann nach so einem Vortrag auch mal ein paar Leute hin und sagen, unter uns, Herr Spitzbart, ich kann es ja nicht öffentlich sagen, aber was Sie da sagen, finde ich gut, aber pscht.
Ja, also bei diesem Kongress kann ich mich nicht erinnern, dass da jemand kam, auf mich zukam hinterher. Aber bei meinen Seminaren ist es so, Gott sei Dank, da kommen ja Menschen querbeet aus den Bevölkerungsschichten, aus allen Berufsschichten. Aber immer mehr Ärzte kommen, immer mehr Ärzte. Und das freut mich natürlich sehr. Ich habe gerade wieder ein Seminar gehabt, da waren 3 Ärzte drin, also 3 Humanmediziner, 4 Zahnärzte.
Wow.
Und ich glaube, 3 oder 4 Heilpraktiker waren dabei, die herzlich willkommen sind. Und die Heilpraktiker, die müssen ja automatisch, die dürfen keine Medikamente verordnen, die denken automatisch anders, weil sie das andere gar nicht dürfen. Und vielleicht ist man in manchen Fällen da besser aufgehoben als beim normalen, strammen Schulmediziner, der möglichst viele Medikamente verschreibt, um die Leute gut abzudecken, gut in Anführungsstrichen abzudecken mit der Pharmaindustrie. Und mit den Leitlinien der Medizin, im Goldstandard der Medizin. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold.
Vor allem diese Symbiose aus der alternativen Medizin und der normalen Medizin, wobei man ja auch sagen muss, die normale Medizin ist ja eigentlich die alternative Medizin, die wir ja Ewigkeiten schon benutzen. Die moderne Medizin ist ja eher die alternative Medizin, also aus meiner Sicht.
Ja.
Und das Spannende ist ja die Symbiose. Und du hattest ja auch in deiner Praxis eine ganzheitliche Heilpraktikerin. Und das hat ja gut funktioniert. Das heißt ja, die Symbiose dieser beiden Welten, es muss sich ja nicht ausschließen. Es kann sich ja ergänzen.
Also ich habe da null Berührungsängste.
Ja.
Und ich habe 10 Jahre die Heilpraktikerin mit in der Praxis gehabt. Und ich empfehle die heute noch, wenn Patienten in Nürnberg beispielsweise sind, wo ich früher meine Praxis hatte, überweise ich die oder schicke dir zu ihr hin, weil ich weiß, dass sie deinen besten Händen sind. Und ich habe von ihr gelernt, sie hat von mir gelernt, also wir haben uns eigentlich gegenseitig befruchtet, also im medizinischen Sinne.
Hier hören Kinder zu, Michael. Spätestens jetzt ist der Podcast ab 18. Nein, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, genau.
Nein, aber ich hab gelernt von ihr, sie war zum Beispiel unheimlich stark in Osteopathie und solche Sachen hat sie sehr gut gekonnt. Und ich konnte vielleicht wieder mit ein paar Infusionen und so weiterhelfen und so weiter. Also wir haben es sehr gut gegenseitig ergänzt und es war eine tolle Zusammenarbeit.
Jetzt ist es ja so, dass seit letztem Jahr, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass es eine Impfquote gibt, beziehungsweise gibt es gewisse Zahlungen, Boni sozusagen, Zusatzzahlungen, aber nur, wenn die Impfquote hoch ist. Ansonsten kann diese Auszahlung verwehrt werden. Ist es richtig?
Ja, das ist richtig. In Deutschland die sogenannte Vorhaltepauschale wird das genannt. Also es gibt immer so tolle Ausdrücke, die das alles vernebeln. Also man kann bis zu 30-40% Einbußen haben in der Praxis, wenn man die Impfquote nicht erfüllt. Und das ist halt der Grund, warum die Hausärzte sehr, sehr schnell auf die Impfung kommen und dann ihre Impfung unter das Volk bringen möchten. Und das ist genau der falsche Weg, wenn man sieht, was jetzt gerade in den USA gemacht wird, wie der Robert F. Kennedy Jr., wie der die Impfungen wirklich auf den Prüfstand stellt und sagt, jetzt erstmal, bis bevor die Impfungen wirklich genau, bevor die Sicherheit wirklich festgestellt wird, sollte man dann möglichst die Impfungen reduzieren. Gerade ganz aktuelle Studie in Kalifornien, die haben die höchste Impfrate und die höchste Autismusrate. Und die Pharmaindustrie hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, um zu beweisen, dass Autismus nichts mit dem Aluminium in der Impfung zu tun hat. Also in meinen Augen ist das nur Weißwascherei. Natürlich, dieses Aluminium geht ins Gehirn der Kinder. Und man muss wissen, um ein kindliches Immunsystem zu einer Reaktion zu bringen, braucht man die 35-fache Dosis von dem Adjuvans, also Aluminiumhydroxid zum Beispiel, um wie beim Erwachsenen, um eine Impfreaktion herbeizuführen. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, in der Ernährung hast du ja auch Aluminium, das ist ja Schwermetalle, kriegst du auch über den Himmel, kriegst es auch ab. Das stimmt schon. Aber das ist halt noch nicht so im Körper drin, wie bei einer Injektion. Das ist 100% drin. Ja, ja. Also wenn über die Nahrung Spuren kommen davon, dann werden vielleicht 90% wieder ausgeschieden. Wird Gott sei Dank nicht aufgenommen, nicht resorbiert. Aber was über die Impfung drin ist, das ist drin.
Es ist aber
und das ist langfristig halt sehr, sehr schädlich, in meinen Augen.
Genau. Und es ist natürlich ein ganz großes, kann man auch so sagen, Tabuthema. Deswegen hast du ja auch, ich will an der Stelle keine Werbung machen, ich tue es trotzdem, eine Masterclass aufgenommen zum Thema Impfung. Wir werden auch später nochmal auf ein Feedback zurückkommen, das uns erreicht hat von Eltern, denen es da auch Schwierigkeiten gemacht hat mit dem Kinderarzt. Da kommt natürlich auch die indirekte Impfpflicht bei Masern noch mit rein. Viele Eltern fragen sich ja, was ist denn nun richtig? Fühlt sich irgendwie nicht richtig an? Ich muss es ja irgendwie machen, dann aber auch irgendwie nicht. Also da sind ganz viele Fragezeichen unterwegs. Und das ist ein Thema, glaube ich, dass das ja auch öffentlich schwer behandelt werden darf. Und mich erreichen auch immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, du, toll, dass der Dr. Spitzbart da öffentlich auch sehr ja reflektiert drüber spricht, ja, gar nicht jetzt hetzerisch, sondern einfach sagt, hey, es gibt da auch noch mal eine andere Perspektive, aber wir können es nicht machen, weil wenn wir das machen, die zerfetzen uns in der Luft und davon gibt es echt viele, die sich einfach nicht trauen, da was zu sagen.
Ja, und die sind natürlich völlig indoktriniert, auch weichgespült im Gehirn. Ich habe die Impfung früher auch nicht hinterfragt. Ich habe auch gedacht, das ist alles gut und richtig. Nur wenn man dann sieht, wie viel Impfung es heute gibt, im Vergleich zu den Impfungen in meiner Kindheit. Also bei uns war die Pockenschutzimpfung war noch Pflicht. Da sieht man oft diese Narbe bei den Leuten, wo die Pockenschutzimpfung gemacht wurde, wo geritzt wurde. Das ist dann irgendwann aufgehört worden, Gott sei Dank. Und jetzt sind so viele Impfungen unterwegs. Also ich glaube, im ersten Jahr, ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, können es 30 Impfungen sein, wenn die Eltern diesem Impfplan wirklich folgen. Also ich rate allen Eltern, mal zusammenzurechnen oder mal die Beipackzettel zu lesen, die von den ganzen Impfungen, die unterwegs sind, die empfohlen sind. Und ich glaube, sehr viele Menschen werden dann nachdenklich, wenn sie erstmal den Beipackzettel vielleicht gar nicht bekommen, wenn er gar nicht hergezeigt wird. Und wenn man ja doch mal studiert, was da alles drinsteht. Also das sollte jeder mal ein bisschen reflektieren und jeder für sich überlegen, ob das wirklich alles so sinnvoll ist, was da angepriesen wird.
Wir wollen jetzt nochmal auf die Fragen kommen, die uns erreicht haben. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass ihr uns eure Fragen, eure Geschichten auch aus der Welt der Medizin, eure eigenen Erfahrungen schicken könnt. Und da haben uns wahnsinnig viele Nachrichten erreicht. Viele waren auch sehr lang. Man merkt, da ist ein Bedürfnis der Leute, darüber zu sprechen, weil sie auch nicht gehört werden. Und genau deshalb haben wir auch diesen Podcast gemacht, um immer wieder auch Menschen hörbar zu machen, die selber keine Stimme haben. Jetzt ist es so, dass viele Nachrichten sehr lang waren. Ich habe sie zusammengefasst teilweise. Ja, manche Nachrichten gebe ich so wieder und manche habe ich einfach gekürzt, damit wir hier im Podcast natürlich jetzt nicht 3-4 Seiten vorlesen müssen, aber der Inhalt natürlich rüberkommt. Ich würde mal die erste vorlesen und dann kannst du auch schon was dazu sagen aus deiner Erfahrung. 2019 bekam meine Frau die Diagnose Zungengrundkrebs, also ein Tumor im hinteren Bereich der Zunge. Sie wurde operiert und bekam danach 2 Chemotherapien und insgesamt 36 Bestrahlungen. Von der Diagnose erfuhr ich erst 6 Monate später zufällig, weil sie sich von mir getrennt hatte, nach eigener Aussage, um mich schützen zu wollen. Als ich sie wieder sah, war sie bei 1,75 Meter Körpergröße auf nur noch etwa 35 Kilo abgemagert. Ich begann daraufhin intensiv zu recherchieren und viele internationale Studien über diese Krebsart zu lesen. Am Ende kam ich zu dem Schluss, dass die Geldgier der Pharmaindustrie und der Ärzte dafür gesorgt hat, dass meine Frau verstorben ist. Ist natürlich jetzt ein extremer Vorwurf. Ja, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht beweisen. Dann kommt die Faktenchecker und sagen, naja, Korrelation und Kausalität muss man unterscheiden. Was macht es mit dir, wenn du so eine Nachricht hörst als Arzt?
Also wenn ich höre 35 Bestrahlungen, dann hat man so ein Narbengewebe da. Dann wird man nie mehr was essen können. Das ist der Grund, warum die Dame dann so abgemagert ist. Und man muss wissen, wenn sowas therapiert wird, dann denkt der Arzt nicht nur an den Patienten, sondern auch an sich. Und zwar, um sich abzusichern, rein forensisch. Die machen lieber 10 oder 100 Bestrahlungen zu viel als eine zu wenig. Lieber 10 Zyklen Chemotherapie zu viel als eine zu wenig. Und was sie halt gar nicht machen, ist auf den alternativen Sachen schauen. Was kann ich tun auf natürliche Art und Weise, um den Krebs vielleicht auszuhungern, nicht mit ständigen Kohlenhydraten wieder neu anzufeuern. Aufs Glutamin muss man achten. Wie viel Vitamin C darf ich geben, kann ich geben? Weil das in hohen Dosen nämlich auch krebsabtötend wirkt. Ähnlich wie eine Chemo. Also da gibt es so viel Sachen, die man tun könnte. Natürlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es zu spät. Aber man muss immer wissen, dass allein über die Forensik lieber 10-mal übertherapiert wird und dann am Ende viel mehr Schaden kommt durch die Therapie als durch die Krankheit selber. Wenn man den Einzelfall nicht kennt und nicht genau weiß, welche Histologie das war, wie weit der Tumor fortgeschritten war, wie der eingewachsen war, wie viele Metastasen es gab, da kann ich natürlich leicht reden hier. Mhm. Also ich möchte das nicht verurteilen, was da gemacht wurde, ohne die Fakten alle auf dem Tisch zu haben. Ja. Aber meistens hätte man das verhindern können, es scheint ja immer blöd drüber zu reden, wenn man das mit milderen Formen vielleicht parallel behandelt hätte.
Jetzt gibt's ja auch immer wieder unsere geliebten Faktenchecker. Und wenn ich die mal zitieren darf, die haben sich nämlich genau diese Sache angeschaut, bei der du auch darüber redest, man kann Krebs auf eine andere alternative Methode, zumindest kann man dem anders begegnen. Die schreiben da: Richtig heikel werden Spitzbarts Aussagen beim Thema Krebs. Seine These: Tumore könne man im Grunde aushungern, indem man den Zucker konsequent weglässt. Krebszellen seien auf Zucker angewiesen. Nimmt man ihnen die Energiequelle, würden sie verhungern. Operationen, Chemotherapie oder Bestrahlung, die wären dann oft gar nicht nötig. Warum werden diese Dinge von dir immer wieder so abgewiesen? Was glaubst du, ist der Grund? Warum bist du denen so ein Dorn im Auge?
Erstmal würde ich diese Faktenchecker mal fragen, wie viele Patienten sie behandelt haben in ihrem Leben. Und vor allem, wie viele sie erfolgreich behandelt haben. Ja. Also dann, glaube ich, wird das ganz schnell ganz eng. Und natürlich ist es alles der Mainstream, der wird halt vielleicht auch finanziert von der Pharmaindustrie.
Öffentlich-rechtlich in dem Fall. Muss man dazu sagen, öffentlich-rechtlich war das.
Ja, öffentlich-rechtlich, das kannst du ja gleich vergessen.
Naja, ich wollte es trotzdem mal vorlesen. Ne?
Ja, ist völlig. Ich habe das natürlich auch gelesen. Das wird mir auch zugetragen von den Leuten. Ja. Aber mich lässt es ziemlich kalt. Ich würde immer fragen, wie viel hast du behandelt? Wie viel haben wir überlebt mit der anderen Methode? Und in der Regel haben die halt niemanden behandelt, weil es halt einfach keine Ärzte sind. Das ist einfach nur Schlaumeier, die irgendwelche Studien zitieren und nicht fragen, wer hat die Studien gemacht. Und ich habe natürlich auch keine 1000 Studien mit doppelblind randomisiert. Und ich habe die Leute immer so behandelt, wie ich es für richtig hielt. Und ich müsste ja dann Placebo-Gruppe haben, die Leute, die ich nicht behandle.
Ja, klar.
Mit der gleichen Krankheit. Und da war natürlich meine Fallzahlen viel zu klein. Und ich wollte natürlich allen Patienten die gleich gute Behandlung angedeihen lassen und dann nicht die Hälfte als Placebo leerlaufen lassen. Also diese Faktenchecker, also die kann man in der Pfeife rauchen.
Jetzt hören ja auch nicht nur bei deinen Seminaren, sondern auch bei deinen Vorträgen auf Social Media immer wieder auch sehr viele Ärzte zu, Heilpraktiker, Leute, die sich mit ganzheitlicher Medizin beschäftigen und die vielleicht auch an dem Punkt sind, ja, was der da sagt, ich sehe es ja auch so, Aber in meiner Praxis, das kann ich nicht umsetzen, weil die machen mir die Bude zu. Manche haben, bin ich mir sogar sicher, auch keine offiziellen Accounts und folgen dir. Das habe ich tatsächlich auch schon mal öfter gehört und wir wurden angeschrieben. Ja, naja, also ich kann ja offiziell nicht mal liken, weil sonst kriege ich Probleme. Was würdest du diesen Menschen mitgeben, was Mut angeht, was Courage angeht? Ich will dir nicht unterstellen, dass sie das nicht haben und jede Situation ist sehr individuell zu betrachten. Aber du bist für viele ein Leuchtturm, der seine Meinung ausspricht und für viele auch eine Vorbildsfunktion hat. Was würdest du diesen Ärzten sagen, wenn du könntest?
Ja, aufwachen, die Wirbelsäule benutzen für das Rückgrat, also aufrecht stehen. Und natürlich kann man Gegenwind bekommen, aber dieser Gegenwind kann auch sehr hilfreich sein, weil genau dadurch man die richtigen Patienten anzieht, genau die Patienten, die diese normale Behandlung nicht wollen. Und das ist da eine viel bessere Klientel. Das sind Leute, die aufgewacht sind. Mhm. Und auch bei den Seminaren, die ich mache, es kommen ja die Ärzte, die eh schon aufgewacht sind, die nur ein bisschen tiefer in die Materie hinein wollen. Es kommt ja keiner, der sagt, jetzt höre ich mal den Spitzbart an, den Aluhutträger oder Schwurbler, was sie mir in der Corona-Zeit immer angehängt haben. Ja. Also die kommen natürlich deswegen zu mir, weil die schon ähnlich aufgewacht sind und das Wissen nur vertiefen wollen. Also da, die sind alle herzlich willkommen und wer anders arbeiten möchte, behandeln möchte, kann das natürlich gerne weitermachen. Nur die meisten Patienten wollen das nicht mehr. Mhm. Es ist ganz, ganz selten, dass ein Patient rausgeht mit einem neuen Medikament und dann denkt nach 3 Minuten, jetzt hat er aber mir richtig gut zugehört, jetzt hat er die Ursache gefunden. Also das wird immer das Symptom behandelt, nicht die Ursache. Mein alter Spruch, leider immer noch viel zu wahr.
Ja. Glaubst du dieses Vertrauen ins System? Glaubst du, das kann man überhaupt noch herstellen? Also vielleicht nicht das ganze System, da müssten wir jetzt politisch werden an der Stelle, das machen wir heute nicht zumindest, sondern im Gesundheitssystem. Kann man dieses System überhaupt noch revolutionieren und wenn ja, was würdest du tun?
Also es wird sehr, sehr schwer, das, wie es so besteht, zu revolutionieren, weil man muss es wirklich über Bord werfen und neu aufbauen mit ganz anderen Laborwerten, ganz anderen Untersuchungen, was von der Krankenkasse bezahlt wird beispielsweise. Mhm. Also es werden sehr teure Medikamente bezahlt. Zum Beispiel diese Blutverdünner sind sehr, sehr teuer. Aber wenn man mal die Kosten für die Diagnostik intensivieren würde, da mehr bezahlen würde, wäre, glaube ich, hinten bei der Therapie unheimlich viel Geld einzusparen. Also ohne die Medikamente, die das Hauptgeld verschlingen, die Hauptkosten eigentlich verursachen, das sind die Medikamente. Wenn man da ansetzen würde, die Labordiagnostik ausdehnen, man muss wissen, viele Patienten gehen zum Arzt, sagen, ich habe das große Blutbild gemacht, bei mir ist alles normal. Dieses große Blutbild kostet knapp 4 €. Also ist nicht wirklich groß, hört sich nur groß an. Und bei mir ist alles normal. Normal heißt das, was die Masse hat. Das Normal muss nicht gut sein. Also ausreichend. Also die Mediziner müssen auch die Patienten ausreichend versorgen. Das steht festgeschrieben. Ausreichend, wir erinnern uns, ist die Note 4 in der Schule. Das hat mit sehr gut nichts zu tun. Mhm. Also sehr gut muss man sich selber darum kümmern. Ausreichend kriegt man von der Krankenkasse. Also wenn man die Diagnostik verändern würde, diese essentiellen Stoffe messen, die oft die Ursache sind für eine Erkrankung, die 47, 48 Stoffe, wenn man Lithium mit dazu nimmt, wie Dr. Nils sagt, was völlig richtig ist, sind wir bei 48 Stoffen. Und nur wenn die alle ausreichend zur Verfügung und nur wenn die alle ausreichend zur Verfügung stehen, nur dann haben wir die Selbstheilungskräfte am Start. Also dass jede Heilung ist Selbstheilung. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Jede Heilung ist Selbstheilung. Und das kann nur von innen kommen und nur dann, wenn der Körper mit allem optimal versorgt ist, was er halt braucht fürs Immunsystem, für die ganzen anabolen Faktoren im Körper. Und dann kann er mit den meisten Krankheiten fertig werden.
Da sagt jetzt aber, also ich bin da total d'accord, das weißt du auch. Ich stelle jetzt mal die ketzerische Aussage in den Raum, da würde jetzt jeder Arzt sagen, ja, das ist ja toll, aber wie soll ich das denn in der Praxis umsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes? Die machen mir die Bude dicht, ich muss meinen Kredit fürs Haus abbezahlen, ich werde von der Ärztekammer verklagt. Das hört sich alles ganz toll an, aber in der Praxis kann ich mir das gar nicht leisten.
Ja, darum sage ich ja, es ist so nicht reformierbar, wie es ist. Es bräuchte ein größeres Aufwachen und viele Patienten sind da schon aufgewacht. Die meisten, die noch schlafen, sind die Mediziner, die alte Medizin weitermachen. Ja. Und die auch sich, die, ich meine, die meinen das nicht böse.
Wichtige Aussage.
So, ja. Die sind nur so indoktriniert über die ganze Ausbildung, die angepasste Ausbildung, über das Auswendiglernen, über das Nicht-Hinterfragen, weil das wird nicht honoriert, das wird eher sanktioniert von der Ärztekammer. Hm. Ich kann ein großes Lied davon singen mit vielen Strophen.
Ich glaube, du kannst eine Enzyklopädie schreiben.
Ja, und ich kann den Kollegen vielleicht, die langsam anfangen aufzuwachen und sagen, ich kriege Probleme, ich würde denen sagen, Wirbelsäule wiederfinden, ja. Um nicht zu sagen, das, was die Spanier Cojones nennen, wir wollen ja jugendfrei bleiben,
ja.
Das wiederfinden und sich aufstellen, Kopf nach oben und mit offenem Visier kämpfen, auch mal gegen die Ärztekammer und gegen den Widerstand aufnehmen. Und ich glaube, unterm Strich lohnt sich das immer. Bei mir hat es sich immer gelohnt, muss ich sagen. Es war zwar anstrengend und hat auch Geld gekostet, muss ich sagen.
Ja.
Also bei der Ärztekammer, wenn ein Prozess da läuft, seine eigenen Kosten zahlt man immer. Mhm. Obwohl ich meine Prozesse gewonnen habe, unterm Strich bin ich auf meinen Kosten sitzen geblieben. Ich hatte nur einen sehr guten Anwalt, der gemerkt hat, hoppla, was hier läuft, ist ja völlig falsch. Hier geht es nie um Wissenschaft, hier geht es nur um Disziplinieren.
Ja.
Und er hat dann auch gesagt, ab jetzt nehmen wir sportlich, hat er gesagt. Und hat mir dann wirklich, weil es sein eigenes Interesse auch wohl war, sehr milde Rechnungen geschrieben. Also ein Beispiel, wenn ich sagen darf, hat mich vom Labor in Salzburg, es gibt ein großes Labor in Salzburg, hat mich der, ich sage keine Namen, Mustafa Richter, glaube ich, die haben mich angezeigt, weil ich gesagt habe in der Corona-Zeit, dass dieser Corona-Test falsch gemacht wird.
Wie kannst eigentlich, du nur sowas Krasses sagen?
Eigentlich lege artis, sollte der Test, wenn er positiv ist, sollte der Patient neu abgestrichen werden. Und wenn der wieder positiv ist, dann muss ein Arzt drauf schauen. Und wenn der sagt, der Patient ist krank, ist, dann kommt er in die Inzidenz hinein. Und wir haben gemacht, positiven Test, Inzidenz. Nur dadurch haben wir so viele Fälle gehabt. Und diese Tests haben ja Bruchstücke von Viren nachgewiesen. Und dann hieß es immer, es ist Corona. Schnupfenvirus ist auch ein Coronavirus.
Hat man nicht sogar mal die Ananas getestet?
Ja, genau. Und ich habe nur mal die Gebrauchsanleitung der WHO zur Verhandlung mitgenommen. Und ich liebe die WHO nicht, aber die wird ja überall als Standard anerkannt, die WHO. Und da habe ich gedacht, wenn sie das jetzt wohl auch anerkennen, wenn das die Gebrauchsanweisung ist, wie man den Test machen soll. Und diesen Test wollte ich dann bei der Verhandlung übergeben, also nicht den Test, Entschuldigung, die Gebrauchsanleitung. Und dann haben die das gar nicht angefasst, als ob sie jetzt die Krätze kriegen würden.
Weil es von der falschen Person kam.
Haben gesagt, nein, hier geht es nicht um Wissenschaft, haben sie gesagt, bei der Ärztekammer.
Da waren sie ehrlich.
Es ging nur um Disziplinieren. Ich soll die Menschen nicht verunsichern. Mhm. Also wenn denen jeden Tag Angst gemacht wird, dass sie sterben würden, dann werden sie natürlich nicht verunsichert.
Nein.
Also das, und da hat daraufhin mein Anwalt gesagt, jetzt nehmen wir sportlich.
Schön.
Und da hat, muss ich sagen, immer sehr, sehr gut vorbereitet zu den Verhandlungen hin. Ich habe es schon mal gesagt, im anderen Kontext, bei der Ärztekammer, bei dem Verfahren hat der oberste Richter Salzburg mir die Ehre gegeben. Mhm. Dann ein Staatsanwalt und zwei, drei Ärzte mit Frustrationshintergrund, die auch ein bisschen vielleicht neidisch waren, dass meine Praxis so brummte und es bei ihnen vielleicht nicht so brummte. Also das waren Beisitzer ohne viel Ahnung, aber sehr, sehr angepasst. Und wenn die Ärztekammer gesagt hätte, das müsst ihr entscheiden, hätten die Beisitzer sofort gesagt, ja, genauso entscheiden wir auch, wie das die Ärztekammer vorschreibt. Also diese ganzen Prozesse waren eine Farce, die waren eigentlich nur Schauprozesse und unterm Strich alles gut ausgegangen, aber es war halt auch anstrengend, muss ich sagen.
Glaube ich dir und vor allem, ich stelle mir vor, wenn du als normaler Arzt da so eine Androhung bekommst von der Ärztekammer und die können dir ja auch mal die Lizenz über Nacht entziehen.
Das geht schnell, die Bude ist über Nacht dann, zu, wenn die wollen.
Ich glaube, da reicht es ja schon, wenn die nur das falsche Wort, wenn die mal so ein bisschen andeuten, dass die meisten wieder in die Spur gehen. Aber mit dir hat das nicht geklappt.
Ja, ich muss ja gestehen, ich war schon einen Ticken älter und die hätten mir jetzt nicht so viel mehr antun können. Und ich habe auch mehrere Standbeine gehabt beruflich. Meine Arztpraxis habe ich natürlich geliebt, das ist alles sehr gerne gemacht. Mhm. Aber ich habe auch immer schon Seminare gemacht und Vorträge gemacht und war da sehr, sehr viel unterwegs. und andere Geschäftsfelder noch mit bedient.
Ja.
Und wenn die mir ein Geschäftsfeld abgedreht hätten, ich hätte überlebt.
Ja.
Natürlich haben nicht alle Ärzte diese Möglichkeit.
Aber vielleicht also, ja, auch ein Tipp für die Ärzte, die sagen, Mensch, ich würde in Zukunft gerne auch ein bisschen offener sein. Vielleicht mal gucken, links und rechts, vielleicht kann man sich da noch was aufbauen.
Gerade im letzten Seminar war eine junge Ärztin, junge Kollegin, also ich sag bewusst Ärztin, sonst wäre sie nicht gekommen. Mediziner kommen nicht, Ärzte kommen. Und die wollte von mir Tipps haben für die ersten 100 Tage der Praxiseröffnung, was sie tun soll, um auch das richtige Klientel anzuziehen. Und da habe ich natürlich gesagt, dann Farbe bekennen, auch mal vielleicht gegen den Mainstream was posten. Und es muss natürlich alles Hand und Fuß haben. Und dann werden die Leute schon aufmerksam, die gemerkt haben, hoppla, die normale Medizin hilft mir nicht, ich möchte alternativ behandelt werden. Und ich glaube, dass die das sehr gut machen wird. War eine sehr sympathische, empathische junge Frau. Der drücke ich die Daumen und ich wette, die macht eine gute Arbeit.
Ich muss an der Stelle ja auch sagen, als ich 2021 kritisch wurde, ja, ich glaube, es war mit der Impfung, ging es dann los, da wurde ich dann richtig kritisch und mich entschieden habe, meine, damals waren es ja 2 Millionen Follower, die ich hatte, das war alles eher so ein bisschen dick und doof Niveau. Und als ich mich dann entschieden habe, öffentlich was zu sagen mit meiner, auf meiner Seite, bei meinen 2 Millionen Followern, da kam ja dann auch erst ein riesen Shitstorm, was mir einfiele, warum ich sage, man dürfe sich auch nicht impfen. Ich habe nur gepostet, es ist okay, sich zu impfen und es ist okay, sich nicht zu impfen, muss eine persönliche Entscheidung sein. Das sage ich nach wie vor. Ja. Und da habe ich mir den Weg in die Medienwelt komplett verkackt, vorher mit Meta, mit ProSieben, immer Kontakt gehabt, das war vorbei. Und natürlich, ich sage nicht wer, aber es waren schon Familienangehörige, die gesagt haben, du hast dir alles zerstört. Mit dieser Aussage hast du alles kaputt gemacht, deine Karriere. Und ich habe gesagt, wenn das meine Karriere war, dass ich das nicht sagen darf, dann brauche ich sie nicht als Karriere. Dann ist okay, wenn es vorbei ist. Und darüber haben wir uns ja erst kennengelernt. Das heißt, ich habe auch diesen Leap of Faith, sagt man da, glaube ich. Ja? Also diesen Sprung ins Ungewisse gemacht. Und ja, ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich habe eine Familie und dachte mir, pff, klappt die Nummer hier überhaupt? Kann ich die noch ernähren, wenn ich hier meine Fresse aufmache? Und ich bin so unendlich dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, dass du mich entdeckt hast und wir jetzt zusammenarbeiten. Und ich sage das jetzt deshalb, dass es vielen Leuten vielleicht auch ein Beispiel ist, dass sich Mut lohnt. Und ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass es schief geht, dass keiner mehr mit mir arbeiten will. Der fiese Schwurbler, der jetzt auf einmal in Corona den Mund aufmacht. Das Gegenteil ist passiert.
Ja. Also auch Hut ab vor deiner Entscheidung. Du warst natürlich viel jünger als ich in dieser Zeit, wo du Farbe bekannt hast. Ja. Und auch natürlich ein mutiger Schritt. Aber ich kenne dich ja auch. Du hast ja einen sehr hohen Wertekompass. Du würdest auch nie handeln contre coeur, nie gegen dein Inneres. Vielleicht verstehen wir uns das deswegen so gut.
Glaube ich auch, ja.
Und wenn es mehr so Michaels gäbe wie uns.
Dann würde die Pharmaindustrie Suizid begehen.
Wahrscheinlich ja.
Das wollen wir dir nicht antun. Ne? Aber ja, also ich glaube tatsächlich, was du sagst, ist völlig richtig. Manchmal diesen Mut zusammennehmen und auch wenn alle im Außen sagen, tu es nicht, vielleicht gerade dann. Ja.
Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn alle abraten.
Ja.
Dann ist das Beste, was man machen kann, wenn ich an meine Laufbahn denke, ich habe mein Klinikjob gekündigt, wo alle gesagt haben, es ist eine Lebensstellung und da musst du bleiben auf jeden Fall. Und ich habe damals schon ein Haus gebaut, ein bisschen größer als mir zustünde. Ich wollte immer erfolgreich sein und ich habe deswegen sehr viel gearbeitet. Und mit dem Erfolg kommt natürlich auch das Geld. Mhm. Und dann hatte ich damals auch nicht so die sittliche Reife. Also ich muss anders anfangen. Eine meiner wenigen Tugenden ist, dass ich selber nicht neidisch bin.
Ja,
wenn jemand fleißig ist, viel Geld verdient und so, dann schaue ich höchstens, wie macht er das, um was zu lernen.
Du wärst ein schlechter Linker.
Ja, genau. Nicht, weil ich neidisch bin. Wie hat jetzt gerade der argentinische Javier, wie heißt er? Millet gesagt,
Millet, ja.
Die Linken können nicht applaudieren, weil sie immer die Hände in den Taschen anderer Leute haben.
Oh, jetzt kommen die Faktenchecker also, bestimmt.
Linker war ich nie, rechter war ich aber auch nie. Ich habe mich so in der Mitte immer eigentlich lokalisiert. Ja. Jetzt, weil durch die ganzen linken Medien so eine Linksverschiebung stattgefunden hat, denken die, ich bin rechts außen, was absolut nicht stimmt.
Du bist ja gesichert rechtsextrem.
Ja, ich weiß, was ich bin und das bin ich nicht. Ja. Und aber das Framing natürlich, das findet gerne mal so statt.
Aber das funktioniert ja auch und dahingehend, dass die Leute Angst haben, wenn sie schon irgendwas Kritisches sagen, oh Gott, dann bin ich ja super rechts, Nazi, was auch immer, funktioniert ja natürlich gerade in Deutschland gut, ne?
Also es ist mir in meinem, ist mir eigentlich egal, muss ich sagen. Und ich muss nur für mich gerade stehen. Mhm. Wie mich andere beurteilen, das ist mir relativ egal. Natürlich freue ich mich, wenn sie mich gut beurteilen. Aber wenn sie eine andere Meinung haben, dürfen die gerne haben, aber ich muss mich daran nicht wiederfinden.
Aber das ist doch das, was wir von unserer Gesellschaft in der Zukunft erwarten sollten. Dass man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzt, sich an den Tisch setzt, der Person A sagt B und Person C sagt D. So völlig in Ordnung. Andere Meinungen, aber diese Spannungsverhältnisse auszuhalten, da sich nicht gegenseitig die Rübe einzuschlagen. Ja, natürlich kann man sich auch zu Tode tolerieren. Das ist schon auch richtig. Also seine Meinung zu sagen und Haltung zu haben, finde ich persönlich auch wichtig. Aber den anderen nicht im Kampf begegnen. Ich glaube, früher hat eine andere Meinung die Persönlichkeit nicht so sehr bedroht wie heutzutage. Ist das etwas, was du unterschreiben würdest?
Ja, absolut. Und das geht gleich über die Emotionen und die Leute, die fahren hoch, also die kochen hoch. Darum finde ich das schön, wenn man diskutieren kann, andere Meinungen hat und trotzdem freundlich miteinander umgeht. Kleine Anekdote. Jetzt gerade am Wochenende im Seminar, ich hatte mein Tagesseminar und parallel war eine Veranstaltung von Bayer, also Pharma-Firma mit Augenärzten und sie haben ein Produkt anscheinend für die Augenärzte. Okay. Und da sind wir in der Pause ein bisschen ins Gespräch gekommen, cool, was ich da mache und so und dass ich halt erzählt habe, dass wir versuchen, die Pharmaindustrie also möglichst überflüssig zu machen. Mhm. Und die waren natürlich schockiert und aber trotzdem so freundlich und nett haben wir diskutiert.
Schön.
Das war mit hoher Wertschätzung.
Ja.
Und dann kann ich auch jede andere Meinung stehen lassen und meine wird vielleicht auch stehen gelassen.
Ist eine ganz große Tugend, sowas zu können. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Influencerin und ja, inhaltlich, sage ich mal, sind wir weit auseinander. Aber wir hatten dann ein wahnsinnig gutes Gespräch und ich habe versucht, ihre Sichtweise zu verstehen. Das habe ich dann auch getan. Ohne zu sagen, ich würde es genauso machen. Ich habe gesagt, ich würde es anders machen, ich sehe es anders. Aber aus deiner Sicht, aus deiner Brille, kann ich es verstehen, warum du es tust. Und da würde ich mir persönlich wünschen, dass wir als Gesellschaft wieder hinkommen, weil das ist für mich die Mitte. Ja, das heißt ja nicht, dass alles nivelliert sein muss und alles gleich sein muss. Die Gesellschaft lebt natürlich auch von Unterschieden, aber dass man diese Unterschiede nicht immer runterbrechen möchte und bekämpfen möchte, sondern dass man akzeptiert, dass es andere Meinungen gibt, und die nicht jedes Mal in so ein Framing schiebt.
Da gibt es ein schönes Sprichwort, ein indianisches Sprichwort, wenn man das noch sagen darf. Also ich darf das sagen.
Du
indianisches Sprichwort.
Jetzt kommst du gleich mit Zigeunerschnitzel und so, oder?
Man kann einen Menschen erst dann wirklich verstehen, wenn er mal eine Woche in seinen Mokassons gelaufen ist.
Ja.
Dann hat man die Sichtweise des anderen und kann es vielleicht besser verstehen, warum der so tickt, wie er tickt. Mhm. Und ich glaube, da kommen die Menschen sich dadurch einfach näher.
Und dementsprechend auch ein schönes Beispiel. Ja, jetzt könnte man ja sagen, Bayer, oh Gott, Pharma, ganz gefährlich. Aber sag, hey, ich habe da meine persönliche Meinung. Trotzdem kann ich mit dir einen Schwatz halten. Du siehst es anders. Aber genau dahin sollte es eigentlich gehen in Zukunft, meiner Ansicht nach.
Ja, und ich möchte mal wiederholen, es ist ja nicht jedes Medikament schlecht, automatisch. Ja. Es gibt wenig, aber es gibt auch gute Medikamente. Und von daher,
auch die Notfallmedizin. Ja. Ich glaube, jemanden, der sagt,
Unfallchirurgie.
Ja, richtig.
Ist das perfekt, was da heutzutage,
genau,
was die für Wunder vollbringen.
Richtig. Das muss man ausdrücklich sagen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, weil viele denken ja, oh Gott, der Spitzbart, der will ja nur irgendwie Vitamine und ganzheitlich
jetzt
und
ist
gegen
weg.
Die Medizin. Das stimmt ja nicht. Das ist einfach eine andere Perspektive. Jetzt habe ich für den Abschluss noch ein, zwei Nachrichten, die uns erreicht haben, die ich noch ganz spannend finde und vielleicht kannst du ja kurz deine Einschätzung abgeben. Wie gesagt, ich habe die Nachrichten gekürzt, damit wir sie hier vorlesen können. Während der Corona-Zeit bekam meine Tochter vom Gesundheitsamt eine offizielle Anordnung zur häuslichen Absonderung, also Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer möglicherweise infizierten Person gehabt haben soll. In dem Schreiben wurde festgelegt, dass sie unsere Wohnung für 15 Tage nicht verlassen darf. Besonders schockiert hat mich der Hinweis, dass bei Nichtbefolgen der Anordnung sogar eine zwangsweise Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung möglich sei. Diese Formulierungen haben mich damals sehr wütend und fassungslos gemacht, weshalb ich die Unterlagen bis heute aufbewahrt habe. Für mich fühlte es sich in dieser Zeit so an, als wären grundlegende Rechte wie Freiheit und sogar Sorgerecht plötzlich außer Kraft gesetzt.
Ja, es ist schrecklich, was da passiert ist. Und wenn sowas nochmal käme, brauchen wir sehr viel zivilen Ungehorsam. Mhm. Dass so viele Menschen da nicht mitmachen, dass sie gar nicht wissen, wo sie mit dem Einsperren anfangen und aufhören sollen. Ja. Also da, ich plädiere wirklich für diesen Ungehorsam. Bei mir wäre das ziemlich leicht gewesen, weil ich habe nie eine Maske aufgezogen.
Was?
Ich hab mir sowas nie vorschreiben lassen, auch wenn die Polizei gekommen ist in meiner Praxis. Ich bin immer ohne Maske gelaufen. Bis einmal, wo ich es nicht geschafft habe, es war in Italien im Supermarkt. Die Italiener sind sehr ängstlich. Mhm. Die sind aus allen Ecken, sind die Mitarbeiter auf mich zugestürmt. Und um keine Tracht Prügel zu bekommen, habe ich dann die Maske aufgezogen. Aber das war das einzige Mal, wo ich diesen zivilen Ungehorsam nicht durchgesetzt habe. Mhm. Also ich wollte wirklich ein Zeichen setzen. Lasst euch nicht alles erklären oder erzählen, dass diese FFP2-Maske, die man nur 90 Minuten im Arbeitsschutz tragen darf, aber Kinder müssen das die ganze Zeit tragen, auch während des Sports. Also da wurde so viel Unsinn gemacht und da habe ich einfach rebelliert. Und ich habe gesagt, mit mir geht das nicht.
Ich glaube auch, das verdient eine eigene Folge, dieses ganze Thema Corona. Auch die Aufarbeitung, die ja nach wie vor nicht stattfindet oder sogar verhindert wird. Ich persönlich hatte ja am Anfang die Nummer gar nicht durchblickt. Also ich war der Typ, der Masken angezogen hat und Angst hat und dachte, wir werden alle sterben. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, deswegen kann man
sich.
Du bist
doch Hypochonder.
Ja, bisschen schon auch. Ja, schon. Und vor allem, da habe ich noch nicht so wirklich geblickt, wie die Sache abläuft. Ich sage auch nicht, dass ich es jetzt weiß. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, um es mit dem Aristoteles zu halten. Aber du hast mir da schon sehr die Augen geöffnet, ein paar andere auch noch. Und da bin ich dir unendlich dankbar. Und deswegen verstehe ich auch viele Leute, die da am Anfang erstmal sagen, oh Gott, nein, Hilfe, weil ich habe es ja selbst erlebt, wie schnell man von der Angst, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, auch da nochmal vielleicht eine eigene Folge, wie die Angst einen manipulieren kann. Ja.
Bei den klügsten Menschen setzt das Hirn aus, wenn die Angst nur groß genug ist.
Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich klug bin, aber bei mir hat es ausgesetzt, ja.
Ich hatte andere im Hinterkopf, andere Menschen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal eine kleine Erfahrung. Und zwar, vor einigen Jahren wurde bei mir per Blutuntersuchung ein starker Eisenmangel festgestellt. Mein Arzt verschrieb mir hochdosierte Eisenpräparate und bat mich, sie unbedingt regelmäßig einzunehmen. Da ich vegetarisch lebe und bei solchen, jetzt kriegst du schon Schnappatmung, und bei solchen Präparaten ein ungutes Gefühl hatte, bin ich zusätzlich zu einer Heilpraktikerin gegangen. Sie meinte, mein Stoffwechsel sei zu träge und mein Körper könne das Eisen deshalb gar nicht richtig aufnehmen. Ich stellte daraufhin meine Ernährung um, aß mehr vollwertige Lebensmittel und Ballaststoffe, machte Bauchtraining, Bauchmassagen, da wären wir wieder beim Anfang, schöne Klammer, und reduzierte Stress. Einige Monate später war mein Eisenwert bei der Kontrolle plötzlich wieder normal, obwohl ich keine einzige der verschriebenen Eisentabletten genommen hatte.
Dazu möchte ich zwei Sachen anmerken. Erstens, der Eisenwert ist sehr volatil. Das heißt, er kann extrem schwanken, je nachdem, was ich vorher gegessen habe, nicht gegessen habe. Natürlich kann das alles geholfen haben, was sie gemacht hat, gar keine Frage. Nur, wenn Leute zu mir gekommen sind mit einem chronischen Eisenmangel, den konnte ich auf den Kopf zusagen, dass sie einen chronischen Eiweißmangel dazu haben. Weil das Eisenspeicherprotein, also Eiweiß, ist natürlich wenig im Blut, wenn der Eiweißspiegel tief ist. Das haben gerade Frauen, haben sehr oft sehr tiefes Eiweiß durch Menstruation und Stillen und Kinder und so weiter. Und wenn man den Eisenspiegel nicht nur kosmetisch heben möchte, durch eine Tablette kurzzeitig, dann sollte man den Eiweißwert anheben, Eisenspeicher aufbauen, Eisenspeicherprotein aufbauen und dann geht das automatisch. Warum ums Eisen sich gar nicht mehr Gedanken machen? Da wird es automatisch festgehalten im Körper, also gespeichert im Körper.
Die Dame ist ja auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Vegetarierin. Das ist auch nochmal ein Thema. Auch für eine eigene Podcast-Folge finde ich fast, also Carnivore, vegetarisch, wie soll man leben, was ist richtig, gibt es überhaupt das Richtige, ist es individuell, glaube ich, auch ein hochspannendes Thema. Und an der Stelle bedanke ich mich bei dir für die ganzen spannenden Einblicke.
Ich bei dir. Merci. Merci vielmals.
Wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Geschichten an podcast@spitzbart.com. persönliche Geschichten von euch, eure Krankheitsgeschichten, beziehungsweise vor allem, was mich immer sehr interessiert, Erfahrungen aus dem System. Weil die meisten Leute haben ja keine Stimme, die können das nicht posten, haben vielleicht auch Angst. Wir veröffentlichen das alles anonym. Und Michael ordnet das dann ein, denn solche Einblicke, Beispiel von Krankenschwestern, das schaffen wir heute alles nicht, da kamen ja so viele Nachrichten, das können wir dann abarbeiten. Auch Krankenschwestern, Ärzte, die sagen, ich möchte da mal eine Geschichte erzählen, ich mach's anonym, aber das muss raus. Schreibt uns diese Geschichten, wir werden euch hier eine Stimme geben und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Abonniert natürlich den Kanal, den Podcast, Klassiker natürlich, ja, und folgt vor allem Micha Spitzbart auf Social Media.
Also mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Und dann bis zum nächsten Mal, Michael. Ciao, mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.